Es ist wieder Fontane-Jahr und wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, das kann doch nicht stimmen, Fontanes 200. Der war doch 2019, dann haben Sie zwar recht, aber nur wenn Sie Theodor Fontane meinen. Der Geburtstag seiner Frau Emilie allerdings, der jährt sich am kommenden Donnerstag zum 200. Mal.
Ja, ohne Emilie hätte Theodor Fontane wohl kaum seine erfolgreichen Bücher geschrieben. Sie war nicht nur seine Wegbegleiterin und Ehefrau, sondern auch Unterstützerin, Managerin und Abschreiberin. Über 40 Bücher von ihm hat sie ins Reine gebracht, unter anderem den Stechlin, Effi Briest oder natürlich die Wanderungen durch die Mark Brandenburg.
Das Potsdamer Theodor Fontane Archiv rückt diese außergewöhnliche Frau dieses Jahr ins Scheinwerferlicht und widmet ihr unter anderem die Ausstellung Emilie 200. Und wir sprechen mit Dr. Anna Busch. Sie ist stellvertretende Leiterin des Fontane-Archivs und hat diese Ausstellung über Emilie Fontane federführend betreut. Hallo Frau Busch, herzlich willkommen bei uns Literaturagentinnen heute.
Hallo, schön, dass wir über Emilie Fontane sprechen können.
Ja, Emilie Fontane hat sich zeitweise auch beklagt, dass sie sich nur noch wie eine Abschreibemaschine fühlte. Lange ist sie fast komplett verschwunden hinter ihrem Ehemann. Wie würden Sie diese Rolle beschreiben? Was hat sie alles für ihren Mann getan? Was war ihr Eigenleben auch?
Grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass es in der Fontane-Forschung immer mal wieder eine Beschäftigung mit Emilie Fontane gegeben hat, aber in erster Linie eine Beschäftigung mit den von ihr überlieferten Briefen. Das heißt, das Bild, das von ihr vorherrscht, war das, was sich aus ihren Briefen herauslesen lässt. Ich kann ja mal sagen, so ein paar Zahlen nennen. Wir haben im Fontane-Archiv ungefähr 500 Briefe aus Emilie Fontanes Feder. Und im Vergleich dazu ungefähr 6000 Briefe von ihrem Mann. Also man sieht diesen großen Unterschied. Das liegt daran, dass sie selber, sie hat ja einige Jahre länger gelebt, als ihr Mann die Briefe zum Teil vernichtet hat, also zensierend eingegriffen hat. Und aber auch, dass die Aufbewahrung von Briefen von Frauen als weniger notwendig erachtet worden sind oder auch, ja, sie selber so ein bisschen hinter ihm verschwunden ist. Heute richten wir den Blick noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive auf Emilie Fontane. Und das hat in meinen Augen mit einer grundsätzlichen Neubewertung weiblicher Perspektiven in der Geschichts- oder vielleicht in der Literaturgeschichtsschreibung zu tun. Und da rücken dann auch solche Überlegungen zu einem, ich will sagen, veränderten Verständnis von Autorschaft und Kollaboration ins Zentrum. Und da geht es dann eher um Zusammenarbeit, weniger um Einzelleistung. Und man kann vielleicht auch diesen bis dato unsichtbaren Teil ihrer Arbeit als einen Teil des gemeinsamen Schaffensprozesses oder sowas verstehen und anerkennen und das vielleicht auch nochmal neu bewerten.
Wie würden Sie denn das beschreiben, was sie wirklich für ihn getan hat? Also heute würde man von Mental Load sprechen. Und wenn man ein bisschen nachliest, dann merkt man ja wirklich, ohne Emilie hätte Theodor das alles nicht wuppen können. Also die hat die Kinder erzogen, die ist teilweise für ihn ja auch mit Bittstellerbriefen unterwegs gewesen. Könnte man sagen, ohne Emilie hätte Theodor Fontane niemals diesen Erfolg haben können?
Ja, Mental Load, sagen Sie, und Care-Arbeit, klar, das hat sie auf jeden Fall gewuppt. Also sie hat sich ja selber, wir haben die Abschreibemaschine eben schon genannt, sie hat tatsächlich tausende Seiten von Manuskripten für ihn abgeschrieben, mitunter auch nicht so ganz ohne Verdruss, muss man sagen. Also ich glaube, 1887 legt er ihr seinen Roman Unwiederbringlich zur Abschrift unter den Weihnachtsbaum. Ich glaube, das hat keine ganz große Freude hervorgerufen.
Vergiftetes Geschenk.
Ein bisschen. Und auch beim Stechlin, also 500 Seiten lang abschreiben, da war sie nicht ganz begeistert. Und er beschwert sich dann, sie möge doch nicht so eine große Langeweile zur Schau stellen bei dieser Arbeit. Sie war ihm also Gesprächspartnerin, vielleicht auch Kritikerin, Abschreiberin. Und das alles mal abgesehen eben von dem, dass sie 7 Kinder auf die Welt gebracht hat und Haushalt und Finanzen führt.
Ja, also man kann wirklich nur in die Knie gehen vor dieser Workload und Mental Load von Emilie Fontane. Ich habe mit großer Begeisterung damals gelesen den Ehebriefwechsel der beiden. Und da gibt's ja auch einige Misstöne. Also unter anderem war sie ziemlich unzufrieden mit den finanziellen Verhältnissen. Nach allem, Frau Busch, was Sie über die Fontanes wissen, glauben Sie, die beiden hatten eine gute Ehe?
Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Eine gute Ehe, das kann ja für den einen das und für den anderen das bedeuten. In jedem Fall war es sicher eine vielschichtige und eine langjährige Ehe. Diese finanzielle Situation gehört mit Sicherheit zu den herausforderndsten Aspekten. die Entscheidung Fontanes, diesen unsicheren Schriftstellerberuf zu wählen, das war für Emile Fontane extrem schwierig. 4 von den ursprünglich 7 Kindern sind kurz nach der Geburt gestorben. Auch das, glaube ich, ein schweres Los, mit dem sie zu kämpfen hatte. Und es gibt auch uneheliche Kinder, soweit wir wissen, auch eine schwierige Situation. Und dann muss man das Ganze vielleicht auch noch mal vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie betrachten. Also sie wird unehelich geboren, wächst zunächst beim Onkel auf, dann wird sie als 3-Jährige per Zeitungsannonce zur Adoption angeboten. Sie wird adoptiert, hat dann 3 unterschiedliche Stiefmütter. Also das alles eine ganz, ja, kann man sagen, von Unsicherheit geprägte Lebenssituation, die dann ihre Auflösung eigentlich erst in der Ehe mit Theodor Fontane findet. Und das ist für Emile Fontane trotz dieser ganzen Widrigkeiten, die ich eben genannt habe, ein gesellschaftlicher Aufstieg, glaube ich.
Was für ein Leben hat sie geführt? Mal unglaublich, diese Emilie. Was ist denn in der Villa Quandt zu sehen, in der Ausstellung Emilie 200? Was erfahren wir über sie? Welche Objekte gibt es da noch von ihr?
Die Ausstellung, die wir im Moment im Fontane-Archiv zeigen, hat eigentlich 2 Aufhänger. Zum einen natürlich das 200. Geburtsjubiläum von Emilie Fontane. Das haben wir zum Anlass genommen, uns mal mit all den Objekten und Materialien zu beschäftigen, die wir von ihr und zu ihr bei uns im Haus haben. Und davon wird eben einiges in der Ausstellung auch gezeigt. Das sind Briefe, das sind die von ihr geführten Haushaltsbücher. Erstmals gibt es auch umfangreiche Materialien zu ihrer Biografie aus Kirchenbüchern, Heiratsregistern, Sterbeurkunde. Das haben wir alles zusammengetragen. Und es gibt Einzelobjekte zu sehen, zum Beispiel ihren Tintenlöscher, einen Fächer gibt es zu sehen. Und dann beschäftigen wir uns mit ihren unterschiedlichen Rollen, also der Briefschreiberin, der Leserin, der Managerin und eben auch mit ihrer Unterstützung der literarischen Arbeit ihres Mannes. Aber der zweite Aufhänger, das ist eigentlich noch was anderes. Wir konnten Ende des Jahres, ich sag mal, eine sehr glückliche Erwerbung tätigen, nämlich das Adolf-Menzel-Gemälde Lesende Dame, das Menzel Emilie Fontane gewidmet hat. Und das ist ursprünglich in ihrem Nachlass überliefert worden und hat dann viele unterschiedliche Besitzstationen durchlaufen und ist dann jetzt wieder nach Deutschland zurückgekommen und im Fontane-Archiv beheimatet. Und da freuen wir uns sehr, dass wir das auch in der Ausstellung zeigen können.
Das alles können Sie sehen in der Ausstellung Emilie 200 in der Villa Quandt, aber nur noch am Geburtstag von Emilie am 14. November von 16 bis 19 Uhr, jedenfalls in Potsdam. Wer das verpasst, der geht dann einfach nach Berlin, denn im November zieht die Ausstellung um und zwar ins Hugenottenmuseum im Französischen Dom in Berlin-Mitte und bleibt dann da bis März nächsten Jahres.
Und wer noch tiefer einsteigen möchte in das Leben dieser unglaublichen Frau und Netzwerkerin, im Aufbau Verlag ist im Oktober erschienen Dichterfrauen sind immer so, Autobiografie in Briefen, herausgegeben von Christine Hehle und Gotthard Erler, mit zahlreichen Briefen von Emilie aus mehreren Jahrzehnten.
Und wir sagen vielen Dank, Anna Busch, für das Interview.
Ich danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.